Schon wieder ein Montag und der letzte Montag im Juli 2019. Es gibt viel zu bereden, was in den letzten Tagen passiert ist. Rot-Weiß Erfurt hat das Auftaktspiel der neuen Saison verloren. Dann haben wir die Tatsache, dass der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats zurückgetreten ist. Ein weiteres Trump-Opfer? Fragezeichen. Und dann haben wir ja immer noch das Wetter. Und mit wem kann man besser über das Wetter reden als mit Sergei Lochthofen, der jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo.
Na, Sie haben einen sehr schönen Übergang gefunden, Herr Ucker. Okay, ich freue mich, Ihre schöne Stimme zu hören. Wo haben Sie denn unseren Herrn Rose weggelassen? Wo ist denn der?
Er hat etwas kryptisch gesagt, er ist bald wieder da und er ist momentan unter Tage. Mehr wollte er nicht preisgeben.
Unter Tage? Hat man ihn da vergraben oder kommt er wieder raus?
Ich hoffe, dass er wieder rauskommt. Ja, also er hat gesagt, nächsten Montag ist er wieder da.
Ja, Sie haben das Wetter gewählt. Wir hätten auch den Geheimdienstkoordinator nehmen können. Er ist der einzige in der amerikanischen Administration, den ich persönlich kenne. Der war seinerzeit
Botschafter
als Botschafter zum Redaktionsbesuch. Das waren mal Zeiten, da gehörte es zum guten Ton, bei den Amerikanern in Erfurt vorbeizuschauen. Sein Vorgänger, Kornblum, kenne ich eigentlich ganz gut. Der Mann war damals, wir kommen sofort zum Wetter, also nicht, dass Sie denken, ich will Sie ablenken, aber wenn der Stichwort gefallen ist, ist ja gerade die neue Nachricht, bei Trump wieder einer draußen. Der Mann war eine, ich würde mal sagen, im Volksmund, es hört uns ja nur die Freunde zu, des Radio Frei, der war eine völlige Pfeife. Der ist nach Deutschland als Botschafter gekommen, konnte kein Wort Deutsch. Kannte sich auch nichts aus. Also im Gegensatz zu dem Vorgänger Kornblum, der wirklich ein exzellenter Kenner der Verhältnisse in Deutschland war, sehr gut Deutsch sprach, Europa kannte, auch mit sehr viel Sympathie seine Arbeit machte, war der völlig, das war ein reiner Günstling damals vom Bush Junior. Er hatte ziemlich viel Geld im Wahlkampf zusammengetrieben für die Wahl von Bush und deswegen hat er ihn belohnt und deswegen wurde er Botschafter. Wir haben ja mal gedacht, das kann gar nicht wahr sein, dass so ein wichtiger Posten von den Amerikanern so besetzt wird. Aber später haben wir ja festgestellt, jetzt haben wir ja noch einen schlimmeren Mann da. Also insofern, dass dem mal nachgeweint wird, ist für mich jetzt ein bisschen, sag ich mal, merkwürdig. Aber immerhin kann man noch in der amerikanischen Administration selbst für solche Leute keinen Platz mehr finden. Die müssen alle noch stärker sich an den Mann mit den Ratten halten. Ja.
Reden wir ein bisschen Wetter? Über das Wetter, genau. Wetter. Ist aber ganz gut. Also ich weiß nicht, ob Sie es beobachtet haben. Ja, Fenster habe ich heute Nacht schließen müssen, weil es gab Regen und ansonsten gab es wahnsinnig viel Hitze. Und ich frage mich immer, erstens, wie schützen Sie sich vor der Hitze? Und zweitens, ich meine, da gibt ja jeder seinen Senf dazu. Sind das jetzt einfach normale Sommer, wie sie immer stattgefunden hätten? Oder diese klassische populistische Frage, sind das jetzt schon die ersten Vorzeichen des vielbeschworenen Klimawandels?
Naja, wenn die Rekorde purzeln, können wir ja nicht so tun, als ob das, sage ich mal, von uns nicht verstanden wird. Ich glaube schon, dass da Wetter- und Klimaphänomene übereinander sozusagen sich schieben. Heute Nacht der Regen, lang ersehnt, aber viel zu kurz. Ich bin natürlich jemand, der immer in den Garten schaut. Also da würde ich das Fenster nie schließen, wenn es so platscht, sondern mit Freuden genießen. Das ist ja richtige Musik in dieser Zeit, wenn in der Nacht der Regen kommt. In Süddeutschland gab es ja richtige Unwetter, bei uns nur ein bisschen und an mehreren Stellen, also da, wo die Eibe steht oder um Baum steht, ist es gar nicht durchgekommen. Das heißt, also es ist leider wieder viel zu wenig und leider nur der Staub abgewischt. Aber immerhin, positive Nachricht. Ja, also das ist die eine positive Nachricht, hat geregnet mal wieder. Und die zweite ist, dass die Talsperren in Thüringen noch gut gefüllt sind. Das ist ja auch erstmal ganz gut. In der Mitte des Sommers heißt das für uns, also es wird dieses Jahr auch an der Stelle keine größere Krise geben. Lieblingsthema. Die Thüringer müssen jetzt Talsperren bauen, damit in 25 Jahren die nächste Generation davon gut leben kann. Erstens Wasser hat, wir hier ein Mikroklima erzeugen können mit viel Bäumen, viel Grün. Müssen wir auch hier in Erfurt machen, viel verstärkt. Darüber können wir uns mal extra mal unterhalten. Also einen schönen Waldring um Erfurt herum jetzt anpflanzen, damit er in 25 Jahren, 30 Jahren sichtbar ist. Also das heißt, es ist ein Generationenproblem. Ist immer sehr schwer, den aktuellen Leuten beizubringen, sie müssen heute was tun, was irgendwann mal die Enkel vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt vielleicht auch mal Wahlkampfthema oder eben gerade deswegen nicht, weil es eben nicht so ein sexy Thema ist, was man zuspitzen kann.
Politiker, das ist jetzt nicht eine Erfindung von Ihnen, aber die werden eben vor 4-5 Jahre gewählt und versuchen im Rahmen dessen etwas zu liefern und dann auch abrechenbar zu machen. Da sind solche Sachen wie Aufforstung zum Beispiel nicht ganz so attraktiv, weil normaler sag ich mal, Förster weiß, dass er einen Teil der Dinge, die er so jeden Tag tut, gar nicht mehr sehen wird, wenn die groß sind. Das heißt, das ist etwas anders, die Zeitläufe sind da anders. Aber wir müssen dazu kommen, wenn wir vernünftig sind. Thüringen hat ja eine gute Chance. Ich meine, wir haben hier Wasserreserven auch durch die Berge. Wir könnten höchstwahrscheinlich für unsere Nachkommen eine schöne Geldquelle erschließen, wenn wir das gute Wasser aus Thüringen dann irgendwann ins Rhein-Main-Gebiet verkaufen, wenn dort alles, alle Brunnen versiegen langsam. Und wir müssen aufpassen natürlich, der Klimawandel ist ja wirklich mit einer Geschwindigkeit da. Kein Mensch, ich habe mich mit Spezialisten darüber unterhalten, kein Mensch ist davon ausgegangen, dass die Buche ähnlich der Fichte und den anderen die Wasserknappheit und die Hitze nicht erträgt. Also es sterben ja jetzt Formen von Wäldern, die vorher also mehr Hoffnungsträger waren. Es war ja die Vorstellung im Thüringer Wald, die Monokultur Fichte, die natürlich viele Probleme mit sich bringt und vor 100 Jahren irgendwann mal so angepflanzt worden ist, dass die Fichte zurückgedrängt wird und die Buche sollte alternativ viel stärker, also natürlicherweise, weil es hier auch früher die Buche schon gab, in den Vordergrund kommen. Und jetzt stellen die fest, alles was unter 400 Meter Höhe liegt, die Buche schafft das auch nicht. Also es sterben ja im Flachland ganze Wälder mit Buchen ein. Der Hainich hat schwer zu tun. Die haben jetzt mal gebohrt, 1,5 Meter tief und nichts, keine Feuchtigkeit gefunden im Boden. Das heißt, also es ist schon ein ziemlich harter Schnitt, der jetzt kommt und wir müssen handeln. Da brauchen wir nicht nur das Anschubsen von den Kindern am Freitag, wenn sie demonstrieren. Da muss wirklich was getan werden. Ich hoffe doch, dass langsam, wenn Herr Söder sogar in Bayern zum Umweltschützer wird, dass auch bei uns mehr Leute langsam verstehen, wir müssen was tun, das ist keine Symbolpolitik.
Herr Söder war immerhin Umweltminister in Bayern, deswegen.
Naja, gut, ich meine, Angela Merkel war auch mal Umweltministerin, ja, und Umweltkanzlerin und Klimakanzlerin und so. Also zwischen dem Etikett und der tatsächlichen Fähigkeit, etwas zu tun, liegen ja noch Welten. Ja, und wir müssen natürlich aufpassen, ich meine, bei uns tendieren ja ein Teil der Wähler dazu, eine Partei zu wählen, die sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, also wie Donald Trump, das ist eine Erfindung der Chinesen. Also dieser Unsinn muss eigentlich beendet werden und den Leuten, die so einen Unsinn reden, muss man auch sagen, ihr seid einfach entweder dumm oder ihr redet Unsinn.
Kommen wir deswegen nochmal zu den vernünftigen Leuten wie Boris Johnson, der jetzt neuer britischer Premierminister geworden ist und bis Ende Oktober nun den Brexit schaffen möchte, also erfolgreich möchte er ihn abschließen. Wird jetzt nun alles gut, Herr Lochthofen?
Naja, selbstverständlich nicht, das wissen Sie auch. Im Prinzip gibt es ja auch niemanden, der bei Verstand sagt, dass Boris Johnson das vernünftig macht. Das ist so eine Art Donald Trump für Arme. Also die Briten können sich nicht mehr leisten. Donald Trump ist natürlich das Original. Jetzt sein Vergleich, ich meine, man muss sagen, in einer großen Demokratie wie in Amerika, Menschen als Ratten zu bezeichnen als Präsident, das finde ich doch, also die eigenen Staatsbürger, also die eigenen Leute im Lande, ja, das ist schon etwas, wo man sagt, eigentlich dürfte man den Mann gar nicht mehr auf Auslandsreisen einladen, ja. Also grundsätzlich sagen, junger Mann, bleiben Sie da, wo Sie sind. Und Johnson versucht natürlich, sieht, wie erfolgreich bei einem Teil der Wähler, sie brauchen ja heute nur ein Viertel vielleicht einer Population, um Spitzenmann zu werden, um Regierungschef zu werden. In Amerika geht die Hälfte nicht zur Wahl. Davon die knappe Hälfte sind weiße Männer, wie wir wissen, alte Männer vor allem. Die muss man eben halt ständig füttern und das macht der Johnson auch. Dieser Brexit, so unsäglich der ist, hat jetzt noch sozusagen noch diesen Mann dazu bekommen. Wir wissen nicht, sicherlich hat er auch gar keinen Plan, er kennt den Plan auch nicht, was er machen will, aber er versucht mit Sprüchen sich über Wasser zu halten. Er hat sein Ziel erreicht, er sitzt in Downing Street Number 10. Das ist sicherlich für jemanden mit seinem Charakter, sagen wir mal, ein ganz großes Ding. Aber ob er es kreativ gestalten kann, also sind Zweifel angebracht. Die meisten gehen ja davon aus, dass er eigentlich auf Neuwahlen ausgeht und versucht dann, so wie Donald Trump, mit Extrempositionen die Leute zu polarisieren. Das heißt, nicht das Land zu einen angesichts der Herausforderungen, die da sind, sondern das Gegenteil zu erreichen. Und es läuft alles vor die Wand im Augenblick. Also mit voller Wucht sozusagen, der gibt Gas, sieht die Wand und fährt davon.
Man fragt sich, wenn man die Weltpolitik jetzt anschaut, wo sind denn noch die vernünftigen Menschen, also als Regierungschef?
Naja, wir haben das ja schon bei Zeiten gesagt, Deutschland ist über lange Zeit, wir werden es erst in 10 Jahren noch erst recht darüber reden müssen, sehr ruhig und sehr sachlich regiert worden. Wir haben eine ganze Reihe internationalen Krisen besser überwunden als die anderen, sind auch gestärkt davon, daraus hervorgegangen. Ich denke nur an die Finanzkrise, die tatsächlich viele Länder sehr gebeutelt hat. Schauen Sie mal, viele Länder in Europa haben mit dem Wachstum viel größere Schwierigkeiten als wir. Das heißt also, man schätzt oftmals das nicht, was man hat. Man will den Glanz vielleicht von anderen. Ich bin bei Glanz immer sehr vorsichtig, bei Pathos. Im Augenblick kehrt das ja in die Politik zurück. Donald Trump, Johnson, aber auch Macron und so weiter sind Leute, die für große Gesten, für große Worte, also Johnson verspricht das goldene Zeitalter für Britannien, jeder weiß, dass es Unsinn ist, angesichts auch der Herausforderungen, die wir haben, die liegen ganz woanders, nicht im goldenen Zeitalter, sondern einfach im gemeinsamen Meistern von schweren Herausforderungen, das vor allem in Europa. Das heißt also, wir sind in einer Situation, wo ich sagen würde, ich hoffe, dass zumindest die Deutschen nicht in diese alte Untugend verfallen, auch Leuten nachlaufen, die mit viel Pathos Dinge verkünden, die am Ende Unsinn sind.
Herr Lochthofen, Sie sind gerade noch so 65 Jahre jung. Wenn es die DDR noch geben würde, dann wären Sie sozusagen...
Wikipedia geschaut, der Eintrag, genau.
Ja, da findet man das leicht. Aber
richtig vor.
Ja, das selbstverständlich, ja, weil wie gesagt, wenn die Welt noch eine andere wäre, dann wären Sie jetzt sozusagen mit 65 ganz normal Rentner, würden jetzt, wenn Sie jetzt in der DDR da weiterleben würde oder die weiter existieren würden, ich weiß gar nicht, was damals man an Rente bekommen hat, ob das 300 Ostmark waren oder so.
Ich glaube, die Durchschnittsrente beim Ende der DDR war 443 Mark, also DDR-Geld, nicht
Westmark. Das klingt wenig, aber ist ja eigentlich viel gewesen, ne? Also für DDR-Verhältnisse, wenn eine Miete 30 Mark kostet.
Die Rente ist ja auch wie heute, heißt, einige bekommen deutlich mehr, aber einige auch deutlich weniger. Das heißt also, auf dem Lande die Frauen, die zum Teil, sage ich mal, auch im Leben ja nicht gut bezahlt worden sind für eine sehr schwere Arbeit. Und die Landwirtschaft spielte einfach als, sage ich jetzt mal, Arbeitskräfte, sage ich mal, Potenzial, doch eine ziemlich große Rolle in der DDR. Die haben dann 300 oder 350 Mark bekommen. Das ist natürlich auch angesichts von 5-Pfennig-Brötchen und einer Straßenbahn, die man im Dorf nicht hat, die 12 Pfennig gekostet hat wie in Erfurt, trotzdem sehr, sehr wenig gewesen und ist heute auch, ich kann mir vorstellen, ein richtiges zentrales Thema, sowohl hier bei uns als auch im Westen zunehmend, die Altersarmut durch diese Entwicklungen, die bei der Rente dann stattfinden.
Weil es da neue erschreckende Zahlen gibt, was Sie gerade ansprechen, es gab jetzt eine Anfrage von den Linken und da ist rausgekommen, dass jeder zweite Rentner, jede zweite Rentnerin nur unter 900 Euro Rente bekommen. Die Bundesregierung hat aber noch darauf verwiesen, dass es aktuell so ist, dass die betreffenden Rentner noch andere Geldeinnahmequelle haben, vielleicht ein Haus, vielleicht auch irgendwo eine Geldanlage und deswegen das mit Vorsicht zu genießen ist.
Ja, auch Betriebsrenten und andere Dinge sind im Westen stärker als im Osten. Im Westen sind es eher die Frauen, die nicht berufstätig waren, die sehr schlecht dastehen. Hier ist es natürlich, erstens konnten sie in der DDR-Zeit natürlich nicht allzu viel einzahlen. Das ist zwar eingerechnet in diese Renten und die jetzige Generation der Rentner, die gerade Rente bekommen, die stehen noch besser da als jene, die dann beginnend ab ihrem 40. oder 30. Lebensjahr, 30 Jahre lang, nach der Wende in schweren, prekären Verhältnissen zum Teil gearbeitet haben, also nicht wirklich große Rentenansprüche erarbeiten konnten. Also das kommt alles noch auf uns zu und insofern ist ja ein Thema, was wir immer wieder hier haben. Es ist ein zentrales Thema der Zukunft in den neuen Bundesländern und dass man trotzdem Parteien wählt, die dazu überhaupt nichts beitragen, das zu lösen. Das ist eben das Erschreckende und oftmals in Städten, die ohnehin sozial gebeutelt sind, man überhaupt nicht daran denkt, wie die Zukunft aussieht. Eine Partei wie die SPD, die für die Grundrente sich einsetzt, die ja im Osten vor allem in den ärmeren Regionen eine große Rolle spielen könnte, die wird abgestraft mal, für einen Mindestlohn, für all das, was sie gemacht hat. Und andere, die gar nichts gemacht haben, die nur Sprüche klopfen, werden hochgejetzt. Also das ist schon bitter. Also ich glaube, die Unvernunft hat doch deutlich zugenommen in letzter Zeit.
Also mit anderen Worten, vielleicht werden es dann irgendwann mal die Leute feststellen. Die SPD, muss man auch sagen, muss natürlich sich auch ein bisschen besser verkaufen, ihre Erfolge. Das dringt irgendwie immer nicht so richtig durch.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die haben keine Personen im Augenblick. Ich meine, diese Hängepartie, gut, die Frau Nahles, ob die gut oder schlecht war, also die Art und Weise, wie sie die abgestoßen haben, war ja auch wieder, also auch Martin Schulz vorher. Das waren alles unsinnige, sag ich mal, nicht schöne Sachen, die auch nicht honoriert werden sollten. Aber in der Politik hat ja nicht nur die eine Seite, die gewählt werden will, eine Verantwortung, sondern eine viel größere haben die Wähler. Weil, ich sage mal, es ist ihre Entscheidung in die Zukunft hinein. Und da mache ich zum Beispiel, wenn ich zur Wahlurne gehe, das nicht abhängig, ob mir diese Nase oder jene Nase gefällt, weil der eine netter ist und vielleicht ich den sogar persönlich kenne oder nicht.
Also Sie lesen auch mal ausführlich die Wahlprogramme durch, auch die Langfassung?
Ach, die Programme, nein, das brauchen sie ja gar nicht. Ich meine, jemand, der ein bisschen hell durch diese Landschaft geht, der weiß, was die SPD will, der weiß, was die CDU will, der weiß, was die Linke will. Das heißt, wir und die Grünen wollen. Und jetzt überlegen Sie, was braucht dieses Land in 10 Jahren, 15 Jahren? Das ist die Entscheidung, die man trifft. Und nicht einfach nur, weil jetzt Frau Nahles halt zwei, drei Reden verhauen hat und der andere gar nicht erst Parteivorsitzende wird. Die Sozialdemokratie hat eine große Tradition und die, wenn Sie die Arbeit der Regierung nehmen, der Großen Koalition, dann bringt die auch das, was eigentlich an der Stelle zu bringen ist. Ja, sag ich mal, ich will jetzt keine Werbung für die SPD machen, Sie können ja auch Linke wählen oder CDU, also im demokratischen Spektrum zumindest, aber ich will nur sagen, es ist ungerecht, was man da gerade macht und unvernünftig, just jene, die sich im Detail ja beschäftigen mit solchen Fragen wie Altersarmut, die werden abgestraft und Leute auf den Schild gehoben, die gar nichts dafür machen. Also insofern sage ich mal, ich glaube, die Verantwortung im Augenblick liegt viel stärker bei den Wählern für ihr Fehlverhalten. Und das muss man ansprechen. Es wird sozusagen so hingenommen, der Wähler, der Souverän entscheidet halt so. Nein, man muss auch darüber reden, dass er Unsinn macht. Wir sehen es in Amerika, wir sehen es in Großbritannien. Wollen wir auch, dass es bei uns so unsinnig zugeht? Wollen wir auch das Gleiche? Nein, also da muss man uns damit auseinandersetzen. Und das ist nicht nur die Aufgabe der Politik.
Also genau hinschauen, was wollen die Parteien? Zum Beispiel interessant ist, da musste ich mir etwas verwundert die Augen reiben, was die Grünen wollen, beziehungsweise der verteidigungspolitische Sprecher der Grünen, Omid Noripur, der befürwortet nämlich Bundeswehrsoldaten am Persischen Golf im Rahmen einer EU-Mission zur Entschärfung der Lage, unter anderem mit dem Iran.
Wenn ich es richtig verstehe, nicht die EU-Mission gemeint, sondern eine UNO-Mission.
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich habe EU gelesen, aber aber auf jeden Fall im größeren Rahmen eingebunden. Halten wir es mal fest, wir schauen dann nochmal nach.
Die Region ist dort sehr explosiv, wenn man zur Deeskalation beitragen kann, im Rahmen aus meiner Sicht einer UN-Mission, dann muss man sich das anschauen. Wenn wir jetzt anfangen, unsere regionalen Interessen allein durchzusetzen und die Amerikaner und die Chinesen und die Russen, es gibt ja genug Konfliktpotenzial in dieser Welt, wo die alle der Meinung sind, sie möchten das ganz alleine regeln und nicht durch die UNO. Da bin ich dagegen, grundsätzlich. Also da mag, ich muss mir das nochmal genau anschauen, ich bin immer davon ausgegangen, dass sie eher eine UNO-Mission haben wollen.
Ich habe hier nochmal nachgeschaut, also jetzt ich zitiere mal die FAZ, dazu gehöre ein Einsatz im
Rahmen...
Nee, manchmal passiert das ja. Ich hatte auch erst UN, habe extra nochmal nachgeschaut. Ja. Dazu gehöre ein Einsatz im Rahmen wie etwa der EU, also sagt er.
Ich würde davor warnen, auch die Grünen machen ja Unsinn, das ist ja gar keine Frage. Sie sind nicht davor gefeit. Eine ganze Reihe, die haben guten Lauf im Augenblick, deswegen geht man immer davon aus, sie seien vernünftig, aber das ist nicht allein das Kriterium. Also ich würde warnen, weil natürlich die Ursachen für die Spannung ja nicht in einem Tanker liegen, oder sondern natürlich ein großer Konflikt ist, wie kann man den Iran einbinden, ein schweres Regime, ein diktatorisches Regime. Da muss man jetzt nicht dran vorbei, drum herum reden, dass auch seine eigene Bevölkerung sehr brutal im Schach hält. Trotzdem, es gibt natürlich immer die Gefahr, dass aus Konflikten dieser Art auch richtige Kriege wieder entstehen. Wir brauchen keine Kriege in der Region zusätzlich dort. Wir haben genug Krieg dort. Also insofern sage ich mal, alles hängt miteinander zusammen. Und wenn wir zur Deeskalation im Rahmen eines UNO-Mission beitragen können, dann muss man sich das gut überlegen. Wenngleich ich immer wieder sagen würde, restriktiv, restriktiv, weil bei vielen Sachen sind wir leider, sage ich jetzt mal, versunken in einen Sumpf, aus dem wir dann nicht mehr rauskommen. Also zu behaupten, dass man am Horn oder dem Persischen Golf da unten etwas Vernünftiges schnell bewirken kann, das ist fraglich. Also ich glaube eher, die Rückkehr zu einem vernünftigen Vertrag mit den Iranern könnte das entschärfen, aber die Amerikaner wollen das nicht.
Und man war da ja schon mal weiter vor ein paar Jahren.
Seiten nicht einverstanden.
Also da muss man mal gucken, wie Sie sagen, in größeren Rahmen denken, vielleicht auch wieder warten, was die nächste US-Wahl bringt. Vielleicht sitzt da ein neuer Mann dann im Amt, wobei ich da nicht drauf wetten würde.
Ich glaube, der Wahlkampf läuft ja schon und angesichts der einfachen Arithmetik in Amerika, dass man mit 23-24% der Wähler Präsident werden kann, weiß natürlich Trump, also da hat er einen sicheren Instinkt, auch wenn er das brutal umsetzt, also in einer für uns ungewohnten, hässlichen Art und Weise, und es ist ein Teil des hässlichen Amerikas, dieser Trump, da müssen wir davon ausgehen, das haben wir hier in der Sendung immer wieder gesagt, dass der noch eine zweite Runde macht.
Und er macht die zweite Runde und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es gut für ihn ausgeht. Das wird auf jeden Fall häufiger noch hier.
Ja, nicht gut, aber so zumindest er sich durchsetzt. Also gut, das wird sich gar nicht an dieser Stelle nehmen, weil es klingt ja so harmlos schön. Nein, nein, es ist ein wirklich der falsche Mann am falschen Ort im Weißen Haus.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Streit hier in der Nähe. Wenn sich früher Nachbarn gestritten haben, dann ging es meistens um Maschendrahtzäune oder Kirschbäume, die zu groß gewachsen sind.
Und das kann wichtig sein.
Das kann, ja klar, und jeder kennt das vielleicht auch ein bisschen aus seiner Nachbarschaft. Und so einen Streit gibt es auch, also nicht um Kirschbäume, aber da geht es um Verkehr zwischen dem Bundesland Bayern und Österreich. Und da heißt es eben, Moment, wir müssen hier irgendwie was tun. Es ist zu viel Stau, zu viel Verkehr. Man wartet auf die Fertigstellung des sogenannten Basis- oder Brenner-Basistunnels. Das dauert noch 9 Jahre. Und nun soll es einen 10-Punkte-Plan geben, wie man schon jetzt den Konflikt entschärfen kann. Herr Lochtrup, hier muss ich wirklich mal Sie fragen, was ist da los? Weil ich habe diesen Konflikt ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt bislang.
Ja, den verfolgt man in dem Augenblick, wenn man als Urlauber im Stau steht und nicht von der Stelle kommt und auch keine Chance hat, vielleicht drumherum zu fahren, weil die Österreicher die Nase voll haben. Ja, ich meine, früher versuchte man das irgendeinem Hinterstübchen beim Heurigen zu regeln zwischen den Bayern und den Österreichern. Es betrifft natürlich nicht nur die Bayern, sondern Deutschland insgesamt. Aber das hat einfach, sage ich mal, inzwischen eine Brisanz gewonnen, dass man das nicht mehr hinkriegt. Das hängt ja auch mit der Maut zusammen, mit diesem Versuch der Bayern, vor allem die Österreicher zu schröpfen und die eigenen Leute natürlich im Trockenen zu lassen. Es hat was zu tun natürlich mit dem Populismus auch, der in Österreich Einzug gehalten hat. Und es hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Bayern zwar immer erzählen, dass sie ganz groß sind und fortschrittlich sind und an der Spitze sozusagen der Bundesländer stehen. Aber wenn es um verkehrstechnische Dinge geht, ihre Verkehrsminister seit 10 Jahren machen ja wirklich, schießen einen Bock nach dem anderen. Und da gehört eben halt dazu, dass man es zugelassen hat, aber schon unter Rot-Grün, muss man sagen, ist da auch nicht Entscheidendes passiert, dass man immer mehr Transport auf die LKWs umgesetzt hat. Das heißt, es fahren ja ganze Lagerhäuser bei uns hier durch die Gegend. Jeder weiß diesen, es ist Unsinn. Man muss viel stärker eine Chance der Bahn geben, die muss einen Teil dieser Dinge bewältigen, das muss man organisieren, das geht ja auch mit. Wir haben ja hier auch ein schönes Verkehrszentrum, das, sage ich mal, auch eine Belebung erfahren könnte, wenn insgesamt der Kurs stimmt und wenn insgesamt das Geld in die richtige Richtung kanalisiert ist. Das ist nicht der Fall und Bayern ist einer derjenigen, der sich immer gesperrt hat dagegen. Während die Österreicher wissen, mit dem Brenner irgendwann ist es vorbei, da kommt niemand mehr drüber, weil nur LKWs dort stehen. Aus diesem Grunde bauen sie diesen Tunnel und stellen fest, die werden zwar irgendwann fertig sein, die Italiener, die man ja immer etwas hallodrig sieht in der Politik, werden auch fertig sein und werden die Züge aus Österreich abnehmen können, nur die Bayern machen nichts. Das heißt, Deutschland macht nichts. Das heißt, auf dieser Seite wird der Tunnel nicht bestückt. Und das ist etwas, was im Augenblick, sage ich mal, eskaliert. Das muss man jetzt machen, weil in 9 Jahren, die Deutschen schaffen schon jetzt, die Voraussetzung ist wahrscheinlich nicht, damit dieser Tunnel einen vernünftigen Anschluss in Deutschland hat. Und hoffen mit Brutalität, mit der Größe des Landes durchsetzen können. Die Österreicher werden schon beigeben und werden unsere LKWs weiterhin über die Straßen lassen und die Autobahn. Und das ist nicht mehr der Fall. Das heißt also, an dieser Stelle ist eindeutig Bayern und Deutschland im Hintertreffen und die anderen haben sich bewegt. Und das muss man auch mal sagen an dieser Stelle, wenngleich das natürlich schmerzt, weil sonst normalerweise man den Italienern gerne davon wirft, dass die das nicht packen und nicht gebacken kriegen. Nein, diesmal sind es die Deutschen. Und das ist so ein schönes Beispiel. Die LKWs müssen runter von der Autobahn. Das haben andere schon erkannt. In Deutschland weiß man es auch, aber man tut nichts.
Und vielleicht wird man ja das mal, wenn es mal gut ausgeht, dieser Konflikt, als Beispiel nehmen, dass man mal wirklich insgesamt, wie Sie ja sagen, umdenkt und gerade eben den Güterverkehr dann wieder mehr auf die Schiene legt, dass die Straßen
das
Hauptsache.
Können lassen. Ich meine, es gibt ja heute ziemlich starken moralischen Druck auf den Endverbraucher, den Privaten, dass er sagt, ich fahre die Strecke nicht mit dem Auto, ich soll nicht fliegen, ich soll das nicht machen, ich soll das nicht machen. Also ich glaube, es gibt einen Bereich, der hat sich da unwahrscheinlich breit gemacht, also zum Beispiel dieser Transport auf der Straße. Das war eine Fehlentwicklung, eindeutig. Wenn man da zu neuen Regelungen kommt, kann man auch, sagen wir, fürs Klima sehr viel tun. Die meisten Flüge innerhalb Deutschlands machen nicht die normalen Leute, die in Urlaub fliegen, sondern es sind alles Geschäftsleute, die auf Kosten der Firma fliegen, denen selbst eigentlich auch egal ist, was es kostet, Hauptsache sie können auf diese Art und Weise die Zeit gut nutzen. Das ist auch etwas, wo man sagen muss, ja, meine Lieben, das ist auch eine Fehlentwicklung gewesen in diesem Land. Es lässt sich besser organisieren, es lässt sich vernünftiger organisieren. Insofern bin ich immer skeptisch. Verzicht allein wird uns nicht weiterbringen. Denken Sie an die DDR, die bestand aus Verzicht und ist dann zusammengebrochen, weil einfach nichts mehr sich bewegte. Also insofern sage ich mal, vernünftig das machen und die LKWs von der Autobahn runterkriegen, ist eine vernünftige Geschichte.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich jetzt für dieses Gespräch. Kommen Sie gut durch die Woche und nächsten Montag sind Sie natürlich auch wieder an dieser Stelle da.
Aber da steht noch einen kleinen Regen.
Gut. Es sieht ganz gut aus. Tschüss.